Wir machen weiter in unserer Predigtreihe, 1. Thessalonischer Brief, Glaube in herausfordernden Zeiten. Letzte Woche hat Werner gepredigt über Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Es ging um die Frage der Auferstehung der schon Gestorbenen, die an Jesus glauben, und der Entrückung. Und heute schließt der Text an. Und das Überthema ist wachsam, besonnen und nüchtern. Und wenn ich euch den Text vorlese, werdet ihr auch verstehen, warum die Predigt so heißt. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Da heißt es: Von den Zeiten aber und Zeitpunkten, Brüdern und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie wird nicht entrinnen. Aber ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt nicht in der Finsternis und werdet nicht überrascht sein, wenn der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen, und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Spannender Text. Wir leben ja auch in einer spannenden Zeit. Und mein erster Punkt ist: Zeiten und Zeitpunkte kennt nur Gott. Spannende Zeit. Erst die Auswirkungen von Corona in einer globalen Dimension, wie wir etwas zuvor noch nicht erlebt haben. Jetzt der Krieg in der Ukraine, der uns doch sehr nahe kommt, wo noch nicht abzusehen ist, wohin sich das Ganze entwickelt. Und jede Krise, und je näher sie kommt oder je mehr wir persönlich davon betroffen sind, löst natürlich etwas in uns aus. Und ich nehme wahr, dass das Thema Endzeit auch wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Weil das Thema natürlich viel zu groß und zu komplex ist, um es in einer Predigt zu behandeln, werden wir im Herbst mit Marcel Locher auch ein Seminar zum Thema anbieten. Marcel ist Pastor in der Nähe von Stuttgart, war viele Jahre Lehrer am theologischen Seminar auf Beröa. Und ich freue mich sehr, dass wir mit ihm gemeinsam ein bisschen tiefer auch in die Texte der Bibel einsteigen, wo es eben um dieses Thema auch geht. Ich möchte heute einfach nur ein paar Dinge streifen, die der Text jetzt einfach auch gibt, und ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Um eine Frage vorwegzunehmen: Ja, ich glaube, dass wir in der Endzeit leben, und diese hat mit Jesus begonnen. Wir leben im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter der Gemeinde. Und wie lange das noch gehen wird, diese Frage kann ich euch nicht beantworten. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10, vielleicht 25, 50, 100, 150, 250, wir wissen es nicht. Fast jede Generation dachte, dass sie die Generation ist, in der Jesus wiederkommt, und hatte berechtigte Gründe und auch Anzeichen, warum sie davon ausgegangen sind. Also ich bin jetzt 42 Jahre, ich habe in meinem Leben schon einiges gehört diesbezüglich, und ich muss ehrlich sagen, dass nichts davon so gekommen ist. Von daher habe ich gemerkt, ich bin sehr entspannt geworden, wenn Leute meinen, es ganz genau zu wissen, da habe ich mehr Fragezeichen wie Ausrufezeichen, weil es sehr kluge Köpfe gibt, die sich mit dieser Thematik sehr intensiv beschäftigen und nicht zu denselben Schlüsseln kommen. Ja? Von daher, genau, fast jede Generation dachte es, bisher lagen sie falsch, weil Jesus noch nicht wiedergekommen ist, seine Wiederkunft steht noch aus. Was sicher ist: Er wird wiederkommen, und der Text von heute sagt uns sehr klar, wir werden nicht wissen, wann genau. Ja? Und es ist schon spannend, wenn du mal durch YouTube klickst, was sich da so alles auftut an Menschen, die meinen, das alles ganz genau zu wissen. Und die anderen liegen natürlich auch immer falsch, finde ich sehr, sehr bedenklich. Da heißt es, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, also Zeitepochen und einzelne Zeitpunkte, an denen Dinge geschehen werden, So habt ihr es nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr wisst, dass der Tag des Herrn unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ich sage es jetzt mal mit einfachen Worten, das liegt mir. Wir werden es nicht genau berechnen können und wir müssen es auch gar nicht wissen. Es ist nicht entscheidend. Was entscheidend ist, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Und was noch viel entscheidender ist, ist, ob du weißt, ob du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst, wenn er wiederkommt. Das ist zentral, das ist wichtig. Das andere sind interessante Sachen, mit denen wir uns gerne beschäftigen dürfen, auseinandersetzen dürfen, aber mit einer gewissen Demut bitte, wie die Bibel es uns auch zeigt. Wenn du heute hier bist und diese Frage vielleicht noch gar nicht klar beantworten kannst, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen werde, wenn ich sterbe, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zum Gebetsteam oder zu mir zu kommen, dann möchte ich dich da hineinführen, diese Einladung von Jesus anzunehmen, dass du am Ende dieser Veranstaltung sicher weißt, dass du zu Jesus gehörst und wo du sein wirst, wenn Jesus wiederkommt. Gottes Wort gibt uns nicht eine katalogisierte, strukturierte Übersicht in der klaren Reihenfolge der Ereignisse über das, was sich in der Zukunft ereignen wird. Es gibt unterschiedliche endzeitliche Texte, zum Beispiel das, was Jesus selbst über die Endzeit gesagt hat, klassisches Beispiel Matthäus 24. Wir finden einige Abschnitte über Zukünftiges in den prophetischen Büchern des Alten Testaments, zum Beispiel bei Daniel oder Hesekiel. Interessant ja auch, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Gog und Magog und der König aus dem Norden. Interessant ist, dass bei jedem Krieg genau diese Stelle dann genommen wurde. Es war schon beim Ersten Weltkrieg so, es war beim Zweiten so und jetzt nimmt man sie wieder. Also irgendwann wird es mal so sein, aber versteht ihr, jeder in seiner Sicht, aus seinem, kann Dinge natürlich auch für sich nehmen und interpretieren, aber mit einer gewissen Vorsicht bitte. Genau, es gibt verschiedene Hinweise und natürlich auch die Offenbarung, wie das alles schlussendlich zusammenhängt, vor allem die zahlreiche Symbolik in der Offenbarung. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer und wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr, sehr kluge Leute, die aufrichtig nach Antworten suchen, kommen da auch zu unterschiedlichen Schlüssen. Und für mich ist das auch völlig in Ordnung. Ich bin da sowas von tiefen entspannt, weil ich weiß, zu wem ich gehöre. Ich gehöre zu Jesus und ich weiß, egal was kommt, da gehen wir gemeinsam durch. Und ganz oft ist es so, dass Leute sich ganz lang fürchten vor irgendwas, was dann so nie kommt. Ja? Von daher, ich lade uns ein, nah bei Jesus zu sein, unterschiedliche Sichtweisen und Auslegungsmöglichkeiten zu kennen, ruhig auch da ein bisschen gedanklich reinzugehen, aber dann mit einer großen Entspanntheit auch mit diesen Dingen umzugehen. Weil jeder versucht, die genauen Zeitpunkte zu berechnen oder vorherzusagen, ob sich das auf Aussagen der Bibel bezieht oder um andere prophetische Worte handelt, wird immer ins Leere laufen, weil das Wort Gottes ganz klar sagt, dass nur Gott die Stunde kennt. Punkt. Apostelgeschichte 1, Vers 7, er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Klipp und klar, oder? Es gebührt euch nicht, das zu wissen. Es gibt etwas, das weiß nur Gott, das hat er festgelegt und wir brauchen das gar nicht zu wissen. Richtig spannend. Und was mir vorher noch nie aufgefallen ist vor dieser Predigt, ist, dass es dann in Vers 8 weitergeht, aber... Ja, das bezieht sich auf das, was vorher war. Ihr wisst nicht, wann der Zeitpunkt ist, dass Jesus wiederkommt. Und dann heißt aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Welt. Also es gibt Dinge, die müssen wir gar nicht wissen. Und dann heißt da aber... Da ist ein Zusammenhang. Wisst ihr, was wir oft machen? Wir nehmen die Stelle und sagen, aber in den letzten... So, wir fangen den Satz in der Hälfte der Aussage an und beim genauen Hinschauen sehen wir, da ist ein Zusammenhang. Das eine müssen wir nicht wissen, aber was wir wissen müssen, das wird sehr deutlich gesagt, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werden, der auf uns kommen wird und dass wir seine Zeugen sein werden, dass wir Menschen sein werden, die stehen für Jesus und das, was er getan hat. Das ist das Wichtige, das ist das Entscheidende. Mein zweiter Punkt, Warnung und Ermahnung. Wachsam, nüchtern und besonnen und ich füge mal noch an durch die Endzeit. Vers 6, seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen, bleibt besonnen und nüchtern. Und ich würde sagen, besonders wenn es um Thema Endzeit geht, ist das ein ganz, ganz wichtiger und weiser Rat, den wir hier bekommen. Wachsam sein, besonnen sein und nüchtern sein. Wachsam sein hat etwas mit Wachsein zu tun. Dinge und Entwicklungen nicht zu verschlafen, sondern sie aufmerksam wahrzunehmen. Besonnen sein heißt, mit Bedacht und aus der Ruhe heraus überlegen und dann reagieren. Nicht angstvoll, nicht überstürzt, nicht unüberlegt, sich nicht unbedacht zu irgendwelchen Dingen hinreißen lassen, sondern ruhig und vernünftig abwägen. Nüchtern sein heißt in diesem Zusammenhang sachlich sein. Sich nicht von Gefühlen, Emotionen, Ängsten, schlechten Nachrichten leiden lassen, sondern das Wesentliche im Auge behalten. Ist das nicht ein weiser Rat für so ein heavy Thema? Wir sollen wachsam, nüchtern und besonnen sein. Dinge wahrnehmen, mit Bedacht und aus der Ruhe und Sicherheit heraus reagieren. Uns nicht von den falschen Dingen leiden lassen, ganz besonders, wenn es um dieses Thema geht. Vers 8 heißt es dann, wir dagegen, die im Licht leben wollen, einen klaren Kopf bewahren. Wir werden nicht überrascht sein, heißt es, dass es so kommt. Aber wir wissen, dass wir es nicht genau berechnen können. Die Frage ist, sind wir nah bei Jesus? Und das ist die entscheidende Frage für alles, was kommen wird. Was heißt das für mich konkret? Ich will Dinge, die passieren, im Blick haben. Ich will sie wahrnehmen. Ich will mich in einem guten und gesunden Maß darüber informieren. Warum sage ich das? Ich kann mich noch erinnern, wie der Krieg losging. Da habe ich jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag zwischendrin immer geguckt, was gibt's Neues, was gibt's Neues. Vielleicht ging es dem einen oder anderen mit Corona so. Und irgendwann ist der ganze Fokus darauf und lenkt vom Wesentlichen ab. Und irgendwann, wir haben gerade im Hauskreis, wo wir über diesen Text gesprochen haben, haben wir gesagt, es gab so viele, die gesagt haben, irgendwann haben wir gemerkt, es tut uns gar nicht mehr gut. Wir müssen den Fokus wieder auf das Richtige legen und das andere in einem gesunden Maß wahrnehmen. Ja? Und ich glaube, dass das wichtig ist. Genau, ich möchte mich mit Menschen meines Vertrauens darüber austauschen, wie sie Dinge sehen. Ich möchte mich nicht von schlechten Nachrichten ängsten oder gar leiten lassen, weil Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich will meinen Blick stets auf Jesus gerichtet halten, der sagt, dass wir keine Angst haben müssen und uns nicht sorgen sollen. Ich will mich nicht von Gefühlen und Empfindungen leiden lassen, sondern von Gottes Wort und seinem Geist. Gelingt mir das immer? Weiß ich nicht, aber es ist zumindest das, wo ich hin will. Und wenn ich merke, irgendwas gerät da ein bisschen außer der Spur, dann will ich, dass Gott mich wieder zurückholt und den Fokus richtig setzt. Dann heißt es in dem Text weiter, wir wappnen uns mit Glauben und Liebe und schützen uns mit der Hoffnung auf Erlösung. Wappnen heißt ja, sich auf etwas vorbereiten, sich stark machen durch etwas. Und durch was soll das passieren? Durch Glaube und Liebe. Dadurch, dass wir unser Vertrauen, unser Glauben auf Jesus setzen und dadurch, dass wir andere lieben, mit der Liebe, die Gott uns gegeben hat. Wenn wir Glaube investieren, Vertrauen investieren, wenn wir andere lieben, sind wir gewappnet, sagt dieser Text, sind wir geschützt. Luther sagt, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also andere Formulierung für dasselbe, die Hoffnung auf die Erlösung. Und ich finde den Gedanken von dem Helm so interessant, weil der Helm ja den Kopf schützt. Und ich dachte, ja, wir brauchen es, dass unser Kopf, dass unser Denken, dass unsere Gedanken von Gott geschützt sind, dass sie nicht in eine falsche Richtung laufen. Unser Denken nicht bestimmen lassen von schlechten Nachrichten, von Ängsten, die hochkommen können. Und wenn Angst überhand nimmt, näher zu Jesus. Weil die Bibel sagt, dass die vollkommene Liebe, und das ist Jesus, die Angst vertreibt. Viele Menschen, habe es vorhin schon gesagt, fürchten sich vor Dingen, die ihnen schlussendlich dann doch gar nicht passieren. Was für eine verschwendete Zeit. Ich meine das ganz ehrlich, hört sich lustig an, aber was für eine verschwendete Zeit. 95% unserer Sorgen, sagt man prozentual, sind komplett unnütz, weil die Dinge gar nicht passieren, vor denen wir so Angst haben. Johannes Hattel hat die Tage mal gepostet, heute ist das Morgen, über das du gestern besorgt warst und siehe, alles ist gut. Das stimmt natürlich nicht auf jede Situation, es ist nicht alles gut, aber ihr versteht, was er damit sagen will. Wir machen uns oft so viele Gedanken und lassen uns ganz irre machen und vieles von dem passiert gar nicht. Und es ist wichtig, dass wir unseren Fokus auf das Wesentliche ausrichten. Wenn Dinge sich verändern, wenn Dinge schwieriger werden, dann gehen wir durch, wenn es soweit ist. Und was nützt sich vorher, den Kopf darüber zu zerbrechen? Und wisst ihr, meine Erfahrung ist, wo Finsternis zunimmt, scheint das Licht umso heller. Und da, wo krasse Sachen passieren, da ist Gott auch krass am Wirken. Ich habe so viele Dinge über Erweckungsgeschichte gelesen und du siehst, dass Erweckung ganz oft schwierige Zeiten vorausgegangen sind. Zeiten, die man sich nicht ausgesucht hätte, die man eigentlich so nicht mag. Aber Gott hat diese Krisen benutzt, um Menschen wieder auf das Wesentliche auszurichten, auf das, um was es wirklich geht, um ihn, um seine Gegenwart, um seine Kraft, um den Auftrag, den er uns gegeben hat, von dem wir vorhin gelesen haben, seine Zeugen zu sein. Ich habe eine Reihe geschaut über die Endzeit, die hieß Happy End Time. Ja, Happy End Time, die bewusst ein Gegengewicht zu dem setzt, was man so oft so angstbesetzt und angsterfüllt auch hört. Für Menschen, die an Jesus glauben, ich will es nochmal sagen, wird am Ende alles gut werden. Die Botschaft ist keine Drohbotschaft, sondern eine Trostbotschaft. Gott hält alles in seiner Hand. Jesus ist in Kontrolle und er wird mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen und das ist Grund zur Freude und nicht zur Angst. Schön. Wir müssen Zeiten und Zeitpunkte gar nicht kennen, aber wir müssen Jesus kennen. Und wir müssen wissen, dass unser Leben in seiner Hand liegt. Ganz bekannter Bibelvers. So, ich glaube, ich habe ihn rausgelöscht aus meinem Skript. Meine Zeit steht genau, da ist er. Gut, wenn die Präsentation stimmt. Psalm 31, Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Das ist das Entscheidende, das ist wichtig, dass wir das wissen. Unsere Zeit ist in Gottes Hand. Unsere Zeit liegt nicht in den Umständen, unsere Zeit liegt auch nicht in den Händen von Corona oder irgendeiner anderen Krankheit. Unsere Zeit liegt auch nicht in den Händen von Putin oder einer anderen Atommacht. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Punkt. Darauf dürfen wir vertrauen. Ja. Und darüber dürfen wir auch zur Ruhe kommen. Wir dürfen vertrauen und wir dürfen zur Ruhe kommen. Und wenn wir merken, da ist Unruhe in uns, dann dürfen wir unseren Blick auf Gott richten, der uns zur Ruhe leiten wird. Vers 3 heißt, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen einer schwangeren Frau. Hört sich ja nicht so prickelnd an. Ja, beschreibt der Text eine Situation, in der wir uns gerade befinden? Spannend, darüber nachzudenken, Dinge im Blick zu haben, wachsam zu sein auf Dinge. Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Ja. Letztlich fordert uns der Text ja auf, uns nicht in falschen Sicherheiten zu wiegen, die uns ins Verderben führen. Was heißt es ganz praktisch? Unser Leben nicht auf falsche Sicherheiten aufbauen. Vielleicht auch nicht auf diesen Gedanken, uns wird's nie treffen. Ja, das ist ja was, was wir bei uns schon auch oft denken. Also irgendwie die anderen und überall auf der Welt, aber uns nicht. Ja, wer sagt das? Wir wissen das nicht, ja. Und ich ermutige uns, unser Vertrauen auf die richtigen Dinge zu setzen. Ich ermutige uns, unser Vertrauen und unsere Sicherheit bei Jesus zu suchen. Weil wenn alles andere wegfällt, er bleibt. Wenn alles andere wegfällt, Jesus bleibt. Übrigens gefällt mir das, wenn ihr Amen sagt. Und wir können ein bisschen afrikanischer werden, oder? So, lasst uns gegenseitig anfeuern, das macht uns alle besser. Ja, genau, letztlich fordert uns der Text auf, uns auf die richtigen Sicherheiten zu setzen, auf die richtigen Sicherheiten zu setzen und das ist Jesus. Und ich glaube, dass wir gut tun daran zu überlegen, was in unserem Leben hat Bestand und was kann von einem auf den anderen Moment auch einfach weg sein. Jesus ist der, der bleibt. In Lukas 21, Vers 33 bis 35 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, schon festgelegt. Aber meine Worte werden für immer bleiben. Und dann hier auch wieder, seid wachsam. Lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen, damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft, so wie man unverhofft in eine Falle stolpert. Denn dieser Tag wird über uns hereinbrechen, über alle, die auf der Erde leben. Auch das sind klare Aussagen, ja? Wir sollen uns nicht ablenken lassen von zu viel Essen und Trinken. Wir sollen uns nicht ablenken lassen von den Sorgen des Alltags. Heißt da, wir haben keine Sorgen? Nein, da steht nur, wir sollen uns nicht gefangen nehmen lassen von ihnen. Wir sollen uns nicht einengen lassen von ihnen, sondern wir sollen es lernen, in der Freiheit zu leben, auch wenn Dinge und äußere Umstände uns vielleicht bedrängen oder einengen wollen. Setze nicht auf falsche Sicherheiten und lass dich nicht ablenken und gefangen nehmen von den Sorgen des Alltags. Ganz, ganz wichtig. Und manchmal brauchen wir Momente, die uns aufwecken, die uns herausreißen aus unserem Schlaf. Und Krisen sind manchmal genau zu so etwas gut. Keiner will sie, aber Krisen helfen uns, uns wieder zu fokussieren auf das Wesentliche. Um was geht's und um was geht's auch nicht. Und mein dritter Punkt ist, Heiliger Geist, erwecke und entzünde uns. Manchmal dümpelt unser Leben und leider auch unser geistliches Leben so vor sich hin. Und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Gott uns aufwecken möchte. Dass er nicht möchte, dass wir schlafen, dass wir Dinge verschlafen, sondern dass wir wach und aufmerksam sind auf das, was er tut. Und ich liebe das, hineinzuschauen weltweit in das, was Gott tut. Und das ist mindblowing, wirklich. Das ist unglaublich, was Gott in dieser Zeit auf dieser Welt wirkt. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir das nicht verschlafen, sondern dass wir wach sind, dass wir aufmerksam sind, dass wir zulassen, dass der Heilige Geist zu uns spricht und dass er uns in dem, was kommen wird, gebrauchen kann. Ich habe die Tage eine tolle Predigt gehört von einem 77-jährigen älteren Mann. Der Name sagte mir nichts und ich dachte, sah ihn so und ich habe jetzt gar nicht so viel erwartet, bis er angefangen hat zu predigen. Ich kann euch sagen, ein Feuer und eine Leidenschaft, ein Humor und eine Tiefgründigkeit. Ich habe mir die schon dreimal angehört, weil die so gut war. Und ich habe gedacht, Feuer und entzündet sein, erweckt sein für das, was Gott wirken will, ist keine Frage des Alters. Ob du hier bist und 5 bist oder ob du hier bist und 105 bist, spielt keine Rolle. Dein Herz ist entscheidend, dass es bei Gott sein möchte. Und das Coole ist, er hat dann erzählt, dass er, wie er so Mitte 20 war, gelangweilt war von seinem christlichen Leben. Er dachte irgendwie so, naja, also 2 Stunden Gottesdienst am Sonntag kriegen wir noch irgendwie rum. Aber mehr muss auch nicht so sein und auch nicht zu viel investieren, weil ich habe ja schließlich noch ein eigenes Leben. Interessant, ne? Und dann erzählt er, dass sein Hauptpastor von der Erweckungsbewegung zurückkam und in einer Veranstaltung gebetet hat und hat gesagt, Heiliger Geist, komm. Und das war das Letzte, an was er sich erinnert. Danach hat seine Frau gesagt, du, wir müssen jetzt heimgehen, die Veranstaltung ist fertig. Und er sagt, was für eine Veranstaltung. Und die Kraft Gottes ist so auf ihn gekommen, er hat danach seine Füße nicht von der Erde heben können. Die haben einen Stuhl gebraucht, um ihn auf dem Stuhl aus dem Gebäude rauszutragen. Und das war Carl Pierce, heißt er, das ist einer der Gründer der Healing Rooms gewesen. Und er hat gesagt, an diesem Tag hat Gott ein Feuer in ihm entzündet, das brennt bis heute. Und das hast du erlebt. Der hat sich mitten in der Predigt gesetzt, weil er nicht mehr stehen konnte, altersbedingt. Aber die Predigt ging genauso feurig weiter. Ich habe gedacht, wow, so will ich auch sein, wenn ich 77 bin. Voller Feuer, voller Leidenschaft, voller Erwartung, dass Gott kommt und dass er es liebt, sich zu zeigen und dass sein Feuer uns entzünden will. Mich und dich und jeder Einzelne, der heute hier ist. Johannes der Täufer hat über Jesus das Folgende gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, seine Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wow, mit Heiligem Geist und mit Feuer. Heiliger Geist bedeutet nicht nur, du kannst in Sprachen beten. Das ist eine schöne Nebenerscheinung. Mit Heiligen Geist und Feuer getauft sein bedeutet, dass wir Raum in uns machen für Gottes Gegenwart, für das, was auf seinem Herzen brennt, dass wir entzündet werden, dass wir angesteckt werden, dass wir Erwartung haben, dass Gott wirken kann durch dich, durch mich. Heute Morgen hatten wir es in der Vorbereitung, durch schwache Gefäße. Ja, geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht darum, dass wir offen sind, dass wir Hunger haben und Hunger nach Gott, nach seiner Gegenwart, zieht sein Wirken an. Und wenn du heute Morgen hier bist und denkst, Christsein ist langweilig, dann hast du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben noch nicht erlebt. So leid mir das tut. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen sein Feuer, das uns ansteckt, das uns am Brennen hält, egal wie die Umstände sind. Dieses Feuer brennt, ob es um uns herum stürmt oder ob die Turbulenzen da sind oder nicht. Dieses Feuer will in uns brennen und wir brauchen diesen Wunsch, uns von diesem Feuer entzünden zu lassen. Wir kennen die Stunde nicht, aber ich möchte nochmal zurück zu dieser Offenbarung, werden die Kraft des Heiligen Geistes erleben, der uns kommt, der auf uns kommen wird, der uns anzünden wird, der uns befähigen wird, Gottes Auftrag zu leben. Eine glasklare Gewichtung. Manches müssen wir wissen, manches nicht. Was wir wissen müssen, sind wir bei Jesus. Und wir müssen wissen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben brauchen. Und wenn du schon lange keine Begegnung mehr hattest mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann hoffe ich, dass sich das ändert in heute und in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen. Wir brauchen das. Und in uns muss brennen, was wir in anderen anzünden wollen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn dir jemand von was erzählt und du merkst, er hat es auswendig gelernt und der steht da gar nicht dahinter, dann kann das noch so richtig sein, was jemand sagt. Wenn du merkst, jemand brennt und hat Leidenschaft für etwas, das holt Menschen ganz anders ab. So, wenn wir den Auftrag Gottes leben wollen, brauchen wir, dass sein Feuer in uns brennt, damit wir andere anzünden können. Und mein Empfinden ist, dass Gott gerade dabei ist, wirklich. Und ich spreche jetzt nicht nur für uns als Gemeinde, sondern auch über Deutschland und auch über so viele andere Länder, etwas Neues anzuzünden. Ein neues Feuer seines Geistes auszugießen, das nicht aufzuhalten ist. Auch nicht durch die Umstände, durch die Kriege, durch die Krisen, durch die Herausforderungen. Vielleicht wird es gerade dadurch noch stärker brennen, weil wir merken, Dinge fallen weg, auf die wir unsere Sicherheiten gesetzt haben. Und wenn wir merken, da brechen Dinge zusammen, müssen wir uns fragen, was ist wirklich das Fundament, auf dem wir stehen? Wir müssen herausgeholt werden aus unserem Bequemlichkeitschristentum, wo es so ganz viel um uns geht und um unsere Bedürfnisse und ein bisschen um Jesus. Wir nehmen ihn noch rein, weil es unser Leben vielleicht ein bisschen besser macht, weil es da ein bisschen Vergebung und Versöhnung gibt und ein bisschen Heilung. Nein, wir brauchen Jesus, der in unser Leben kommt, der uns aufweckt, der uns so in Brand setzt, dass wir bereit sind, alles für ihn zu geben. Lay-down-Lover war so ein Wort. Also Menschen, die bereit sind, alles hinzulegen für seine Sache, die bereit sind, das auf ihr Herz zu nehmen, was auf Gottes Herzen brennt. Lasst uns unser Leben nicht verdümpeln, nicht vernetflixen. Die, die Netflix haben, wissen, wovon ich spreche. Ja, ich habe übrigens die Tage was sehr Interessantes gefunden. Ich möchte das Bild mal noch zeigen. Also zum ersten Mal, zum einen, Todsünden haben wir nicht. Alle Sünde führt zum Tod. Aber das ist natürlich so was Gängiges. Und ich fand es einfach spannend. Also da steht dann, die digitalen Todsünden, Trägheit, Netflix. Also ich bringe Stunden auf der Couch, von einer Folge in die nächste zu gehen. Das geht sogar automatisch, muss man nicht mal mehr Play drücken. Das geht einfach weiter, 20 Folgen hintereinander. Ich kenne das, gell? Ich spreche auch zu mir, ich will das nur sagen. Völlerei, Lieferando, Neid, Instagram, Wollust, Tinder, Zorn, Twitter, Gier, Amazon, Hochmut, LinkedIn. Ich fand es einfach anregend zum Nachdenken. Ich mag viele Dinge davon echt gerne und wie immer macht natürlich die Dosis das Gift, aber ich finde dennoch, dass es wirklich einen wahren Kern in sich trägt, ja, über den es sich lohnt nachzudenken. Sitzen wir lieber stundenlang auf der Couch oder lassen wir uns mal entzünden und bewegen von dem, was auf Gottes Herzen ist. Versteht ihr? Also mich hat es angesprochen. Und ich möchte beten, dass der Heilige Geist kommt und uns erweckt und uns anzündet. Dass wir Menschen werden, die bereit sind, uns voll und ganz diesem Gott hinzuleben, der, so heißt es auch in dem Text, für uns starb, damit wir für ihn leben. Und ich möchte gerne mit uns beten und ich lade euch einfach mal auf, ein aufzustehen. Und wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich merke, dass ich es brauche, dass Gott mich aufweckt. Ich merke, dass ich es brauche, dass Gott mich ganz neu anzündet mit der Kraft seines Geistes. Dann lade ich dich gleich ein, deine Hände auf deinem Platz einfach Gott entgegenzustrecken. Und ich werde ein kurzes und kraftvolles Gebet sprechen und ich bete, dass der Heilige Geist kommt in einer neuen Weise in dein Leben, dass du jetzt etwas erlebst und dass du in den folgenden Tagen und Wochen erleben wirst, wie der Heilige Geist mit seiner Kraft auf dein Leben kommt und dein Leben mal so richtig auf den Kopf stellt. Jesus, und so danke ich dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Botschaft, dass wir gar nicht alles wissen müssen, weil wir dem vertrauen, der alles weiß und der alles in seiner Hand hält. Aber ich danke dir auch, dass du von Dingen sagst, dass wir sie wissen müssen. Und wir haben gelesen, dass wir es brauchen, dass deine Kraft uns erfüllt. Und Heiliger Geist, so bete ich, dass du jetzt da, wo Menschen offen sind, dass da, wo Menschen Hunger haben und eine Erwartung haben, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Kraft, Heiliger Geist, dass du erfüllst und mit Feuer taufst. Ich bete, dass du Menschen entzündest, jetzt hier, heute Morgen. Ich bete, dass Menschen eine Hitze erleben. Ich bete, dass Menschen Liebe spüren und deine Gegenwart erleben. Und ich bete, dass du in ihr Leben hereinbrichst, wie noch nicht zuvor, Jesus. Komm du mit deinem Geist, komm du mit deiner Kraft. Erweck uns und zünd uns an für das, was dir wichtig ist, Jesus. Wir suchen dich und wir haben Hunger nach dir. Und wir bekennen, dass wir dich brauchen. Jesus, wir bekennen, dass wir dich lieben. Und Heiliger Geist, wir ehren deine Gegenwart heute Morgen hier in unserer Mitte. Und ich bete, dass du dein Werk tust in jedem Einzelnen heute Morgen und weit darüber hinaus. Komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Gegenwart, erwecke uns, entzünde uns in Jesu Namen. Amen. Wir wollen in ein Lied gehen, wir vertrauen Gott, heißt da. Nein?
Der Sieg gehört uns allein.
Wunderbar. Also, dann singen wir gemeinsam, dass der Sieg uns gehört durch Jesus.